Sport, Freunde, aufgepasst. Es ist Dienstag, der 19. August. Es ist Update-Tag. Die World Games sind vorbei. Wir kommen mit Übergepäck zurück aus China. Da sind nämlich 45 Medaillen drin. Für eine davon ist unter anderem unser heutiger Gast verantwortlich. Außerdem ist die Hockey-EM in Mönchengladbach mit 2 Medaillen und einigen Abschieden zu Ende gegangen. Und wir haben die Ergebnisse der Segel-EM für euch. Wir gehen jetzt direkt rein. Los geht's. Die letzten Wochen war ich hier mit Jens am Start in Vertretung für Konstantin. Den habe ich heute Morgen schon im Büro gesehen. Der ist wieder gut gelandet aus China nach der Abschlussfeier. Der ist also nächste Woche wieder für euch da. Aber ich glaube, Konstantin müsste in China unseren heutigen Gast getroffen haben und auch fotografiert haben, nämlich beim Finale unserer Beachhandballer. Und ich bin super froh, dass wir ihn heute hier haben. Portugals schlimmsten Albtraum, Shootout King und manchmal auch einfach nur Torwart, Moritz Ebert. Hi Moritz.
Servus, hi. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Moritz, erste Frage, was war schlimmer, der Jetlag nach der China-Reise oder gab es einen Kater nach der Goldmedaille?
Ich muss sagen, ich fand den Jetlag nach der China-Reise bedeutend schlimmer, weil Schlaf war nach dem Finale nicht unbedingt angesagt. Vor allem, wir sind dann, glaube ich, also ich bin 35 Stunden von dem World Games Dorf zu mir nach Hause dann am Ende gefahren und geflogen. Wir hatten noch ein bisschen Overlay in Shanghai, wo wir ein bisschen noch Shanghai angeschaut haben. Also das war schon echt eine zähe Nummer. Aber ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich einer der einzigen Menschen bin, der rückwärts, also Richtung Westen, mehr Jetlag habe als Richtung Osten. Also normalerweise sagt man ja immer, Richtung Osten ist für viele Personen immer schlimmerer Jetlag. Da habe ich wenig Probleme hin, aber zurück ist es dann immer noch ein bisschen härter für mich, von dem her würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Jetlag etwas schlimmer für mich war.
Wann bist du denn zurückgekommen?
Ich glaube, das war Mittwoch Nachmittag, so um 13 Uhr war ich dann letztendlich daheim, nachdem wir dann Dienstag um 7 Uhr oder so losgefahren sind. Chinesischer Zeit.
Chinesischer Zeit, genau, weil Dienstag war, glaube ich, deutscher Zeit, vormittags so um 10, 11 euer Finale und dann seid ihr, nee, warte mal, jetzt komme ich selber durcheinander.
Ich auch. Dann bin ich Donnerstag
angekommen. Ist auch egal. An alle Hörer hier, nicht wundern. Ich hatte nämlich auch, ich war in Deutschland, habe aber jetzt 3 Wochen China-Zeit gearbeitet, so ungefähr. Also ich habe sogar auch einen kleinen Jetlag. Ist aber auch ganz egal. Mit ein paar Tagen Abstand. Was ist bei dir hängen geblieben, wenn ich jetzt World Games sage, wo denkst du da dran? Hast du Bilder im Kopf?
Ja, natürlich viele. Also man muss sagen, das ist einfach wirklich ein riesen Erlebnis gewesen, was China da aufgezogen hat, sei es von dem World Games Dorf über die Eröffnungsfeier bis hin zu einem wirklich sehr, sehr schönen Platz. Man muss auch sagen, dass das Wetter ist meiner Meinung nach einzigartig mit sehr, sehr hohen Temperaturen und sehr, sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wo es nochmal anstrengender ist, Sport zu treiben. Ich denke, für alle Athleten geht das so. Sind natürlich sehr, sehr viele Eindrücke hängen geblieben bei mir. Natürlich auch die Goldmedaille, das muss man natürlich auch sagen. Und dass man wirklich was Großes geleistet hat für Team Deutschland, aber auch für den Beachhandball, würde ich sagen.
Dann lass uns da doch mal reingehen in diese beiden Themen. Das eine, was mich brennend interessiert, ist natürlich die Medaille. Da kommen wir gleich zu zum Sportlichen, aber du hast es gerade angesprochen, das Dorf. Das hat man, glaube ich, so aus Deutschland. Wir haben ganz viel gemacht auf Team Deutschland, auf den Social-Kanälen und so, aber vom Dorf hat man vielleicht gar nicht so viel mitgenommen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es da war, wo ihr gepennt habt, wo ihr gegessen habt und ja, wie der Austausch da so war?
Ja, also es gab viele Hotelblöcke, würde ich jetzt so sagen. Ich weiß gar nicht genau die Anzahl von diesen. Wir waren dann eben in Hotel 6, hieß es. Das war am anderen Ende des Dorfes. War sehr, sehr groß, sehr, sehr schön, würde ich auf jeden Fall sagen. Es gab über das ganze Dorf gab es verschiedene Stände, sei es Merchandising, sei es dann auch eine Station, wo Roboterhunde aufgestellt und gezeigt worden sind. Da hat man mal wieder gesehen, dass die Chinesen schon sehr, sehr weit sind, was das Thema Technik betrifft. Und ja, ansonsten, es gab 2 Essensräume, obwohl man das auch nicht als Räume bezeichnen kann, sondern tatsächlich eher so als Säle, die wirklich überdimensional groß waren, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie so viele Athleten zu einer Zeit in einem Dorf eben leben können. Und das muss man schon sagen, das war wirklich sehr, sehr groß und ja, auch einfach beeindruckend.
Also so ein bisschen wirklich Olympia-Feeling, was man jetzt auch aus Paris gehört hat. Ne? Eine große Dining Hall, ein ganz großes Dorf mit aber auch ganz vielen internationalen Athleten. Es waren nicht nur ihr Deutsche da, logischerweise.
Ja, genau. Also es waren Athleten allerlei Nationen da. Natürlich hat man dann immer gesehen, ja, okay, Italiener an dir vorbei, jetzt laufen Ungarn an dir vorbei, jetzt laufen aber auch, keine Ahnung, das Suriname Curveball-Team an dir vorbei. Also das war wirklich international gut vertreten und es war immer spannend zu sehen, was für Athleten auch von anderen Sportarten da dann an einem vorbeilaufen.
Ja, total spannend. Wie war es denn vom Dorf zur Venue? Seid ihr immer mit dem Bus gefahren? Wie lange war das ungefähr?
Das war, ja, wenn man sagen kann, ein kleiner Kritikpunkt, weil es war natürlich, weil Chengdu eine 20 Millionen Einwohnerstadt ist. Das sind auch Dimensionen, die man sich hier in Deutschland einfach nicht vorstellen kann mit Berlin, wo die größte Stadt halt einfach 2 Millionen Einwohner hat, ist einfach mal 10. Sind wir immer mit einem Bus gefahren, haben so roundabout eine Stunde gebraucht zur Beachanlage. Und ja, es war wie so eine Busfahrt. Ich kenne zum Glück von meiner Handballkarriere Busfahrten, von dem her hat mich das jetzt nicht groß tangiert. Aber ja, natürlich wäre es schöner, wenn die Anlage jetzt einfach nur 5 Minuten Fußweg vom Hotel wäre oder vom Dorf wäre. Aber damit kann man sich auch absolut arrangieren.
Und dann habt ihr da gespielt. Ihr habt 6 Spiele insgesamt gehabt. Das war auch so das größte Medienecho, glaube ich, aus Deutschland. Dieses Thema 6 Spiele, 6 Shootout, 4 Shootout-Siege. Hau. Einfach nur hau.
Ja, ist natürlich immer so die Sache. Also wenn man Beachhandball kennt, weiß man, dass es natürlich gut und gerne einfach ins Shootout gehen kann. Wir müssen sagen, wir wollen natürlich auch immer 2-0 gewinnen. Von dem her ja, hat man halt auch immer einen Satz abgegeben in den ersten 2 Halbzeiten auch immer einen Satz gewonnen. Und man muss natürlich sagen, dass dort wirklich die Creme de la Creme des Beachhandballs einfach vertreten war. Von dem her kann es natürlich auch immer gut und gerne sein, dass es ins Shootout kommt, dass es wie bei uns dann am Ende 6-mal ist, hat man vielleicht nicht unbedingt erwartet. Aber ja, in der Vorrunde haben wir noch 2 von 3 verloren. In der K.O.-Phase haben wir zum Glück alle gewonnen, sodass wir dann am Ende eben die Goldmedaille um den Hals hängen haben konnten.
Kannst du es vielleicht nochmal erklären, weil das war so eine Frage, die uns auch häufiger erreicht hat in den Kommentaren und so. Am Ende hast du ganz viele entscheidende Bälle, glaube ich, gehalten, aber es steht nicht mal unbedingt der Torwart im Shootout, beim Shootout im Tor, oder?
Ja, genau. Also das ist im Endeffekt ist ein Shootout, ein Schütze passt den Ball zum eigenen Torhüter. Der eigene Torhüter passt im Normalfall den Ball zum Schützen wieder zurück. Der hat dann 3 Schritte und muss dann eben ein Tor erzielen. Bei der verteidigenden Mannschaft kann sowohl ein Torhüter im Tor stehen, wie gesagt, so wie ich das gemacht habe, oder auch es kann ein Verteidiger ins Tor gehen, um eventuell den Ball abzufangen. Oder auch dann den Schützen zu blocken, einen Stürmer vorzuziehen, etc. Ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Wir haben dafür auch einen Experten mit Severin Henrich, der das sehr, sehr gut macht. Wir bereiten das immer im Vorfeld vor, gegen welchen Schützen wir wie agieren wollen. Und bei den meisten Schützen haben wir dann eben mit unserem Bundestrainer Marten Franke das so arrangiert, dass ich im Tor stehe, hatten aber auch zum Beispiel gegen Brasilien oder auch gegen Dänemark im Viertelfinale 2, 3-mal Severin im Tor. Aber ja, wie gesagt, ich bin eher dafür da, weil ich ja nicht die Spannweite habe und auch nicht unbedingt die Größe habe, wie Severin dann im Tor zu stehen und wirklich den Ball zu halten. Und ich denke, dass ich das vor allem auch in der K.O.-Phase jetzt nicht ganz so schlecht angestellt habe.
Um Gottes Willen, es gibt zwei fast identische Videos, würde ich fast meinen. Beziehungsweise, nee,
Ja.
ganz am Anfang, euer allererstes Spiel, da haben wir schon noch ein Reel dann gemacht, weil du auch da den entscheidenden Ball gehalten hast,
Genau.
glaube ich, und laut schreist, come on, Junge. Und dann
Das
gibt es aber
stimmt.
fast das identische Bild, zweimal, einmal im Halbfinale und einmal im Finale, wo du auch den letzten Ball erhältst und ihr damit weiterkommt, beziehungsweise die Medaille holt. Vor dem Finale, beziehungsweise nee, nach 2 Halbzeiten im Finale, 1-1 gegen Portugal, ihr geht ins Shootout. Wie war da die Stimmung im Kreis bei euch, bevor ihr euch vorbereitet habt? War klar, hey, das können wir, das haben wir jetzt bewiesen? Oder war so, boah, jetzt hoffentlich geht's noch mal gut. Wie kannst du es beschreiben?
Nee, ich würde sagen, das war eine positive Anspannung. Also, wie gesagt, wir kennen die Situation. Das ist auch nicht unser erstes Shootout. Wir hatten auch, also, wer Beachhandball kennt, weiß einfach, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es ins Shootout kommt. Man muss sagen, wir waren natürlich alle etwas angespannt, weil es jetzt wirklich um die Wurst geht, sage ich jetzt mal. Aber wir wussten um unsere Qualitäten. Wir wissen, dass jeder Schütze von uns das Potenzial und einfach auch die Qualität hat, den Wurf reinzumachen. Ich meine, wir hatten dann auch 4 aus 5, die dann auch am Ende wirklich getroffen hat. Ich glaube, einer hat etwas unglücklich am Pfosten geworfen. Und die Jungs haben auch Vertrauen in mich gehabt, dass ich den einen oder anderen Ball dann halten kann. Im Finale habe ich dann 2 gehalten. Und ja, es war dann umso schöner, dass es dann wirklich der letzte war, dass dann die Jubeltraube dann auf mich zukam und den Schweinehaufen dann auf mir gemacht haben. Und ja, das sind natürlich Erlebnisse und Bilder, die man absolut nicht mehr aus seinem Kopf bekommt. Und ja, es ist einfach ein unfassbares Erlebnis gewesen, dann so den entscheidenden Ball gehalten zu haben.
Ich kann nur allen Zuhörerinnen hier empfehlen, schaut euch nochmal den Livestream an, On Demand, den gibt es noch. Schaut euch das Penalty-Shootout da an. Das ist wirklich Wahnsinnsbilder. Oder bei uns bei Instagram ein bisschen runterscrollen, haben wir auch ein Foto, haben einfach nur die 20 schönsten Jubelbilder gepostet, weil das so geil war. Der Schweinehaufen, wie du sagst, aber auch so die Emotionen, die ihr da hattet. Wie würdest du diesen World Games-Erfolg in deiner Karriere einordnen?
Ja, ich würde wirklich so vor allem auch mit einem bisschen Abstand sagen, das ist wahrscheinlich mein größter Erfolg in meiner bisherigen Karriere gewesen. Ich habe am Anfang tatsächlich nicht geglaubt, dass es so riesig sein wird. Wir müssen auch sagen, dass jetzt wir im Juli zum ersten Mal Europameister geworden sind und den ersten Titel im Männerhandball einfach für Deutschland holen konnten. Und jetzt natürlich das mit den World Games, dass wir da nochmal die Goldmedaille geholt haben, was ja schon in Anführungszeichen vor allem für den Sport Beachhandball ja so das kleine Olympia ist, beziehungsweise das größte Turnier, weil es auch nur alle 4 Jahre stattfindet, einfach ist, muss ich sagen, dass das wirklich der größte Erfolg meiner bisherigen Karriere ist.
Wie hast du das Feedback aus Deutschland erlebt? Gab es viel Feedback, sowohl privat als auch so in den Medien?
Ja, muss ich einfach sagen. Also das hat auch schon nach der Europameisterschaft angefangen, wo die Sportschau wirklich eine 6-Minuten-Sequenz gepostet hat von unserem Finalspiel, damals gegen die Spanier. Und ich habe unfassbar viel Feedback bekommen. Also man muss sagen, dass mir, ich weiß nicht, wie viele Leute, vor allem auch Leute, mit denen ich jetzt länger keinen Kontakt hatten, mir geschrieben haben, mir beglückwünscht haben. Das war zum Glück vor Ort 17:30 Uhr. Das heißt, ich glaube, dass auch ziemlich viele das Spiel einfach live schauen konnten. Und das war eine absolute, ja, Werbung für den Beachhandball, so ein absolut intensives und spannendes Spiel einfach zu sehen zu können, mit einem zum Glück glücklichen Ende für uns am Ende. Aber ja, die Resonanz war unglaublich. Und auch jetzt hat wieder die ZDF, glaube ich, eine kleine Sequenz vom Beachhandball einfach gehabt. Und da merkt man einfach, dass das absolut auf dem richtigen Weg ist, auch medial präsenter zu werden und hoffentlich dann auch einfach ein bisschen an die breite Masse, ja, an die breite Masse heranzu gelangen. Weil ich glaube, dass das einfach der nächste Schritt für den Beachhandball ist, dass das halt einfach populärer wird und dass einfach viel mehr Leute diese Sportart halt einfach sehen können, weil ich bis jetzt noch keinen oder sehr, sehr wenige Leute hatten, die den Beachhandball gesehen haben und danach gesagt haben, boah, nee, die Sportart gefällt mir gar nicht oder so, sondern waren alle erstmal ein bisschen verwirrt. Warum dreht man sich? Warum spielt man den Pass immer in den Flug? Wie kann es denn sein, dass man die erste Halbzeit mit 10 gewinnt und die zweite mit einem verliert und es geht trotzdem ins Shootout? Aber nachdem dann die Regelkunde ein bisschen klarer einfach gewesen ist, ja, ist jeder fasziniert von dieser Sportart.
Es ist total zugänglich, es ist sehr actionreich, es geht schnell hin und her. Wir haben gesagt, jetzt hat er natürlich in Paris 3x3 gerade so einen Riesenhype. Ist jetzt auch nicht vergleichbar, die Sportarten, aber es ist schon so, wenn man die Entwicklung guckt vom Basketball zum 3x3 und klassischen Hallenhandball, so zum Beachhandball oder auch vom Volleyball zum Beachvolleyball, vielleicht ist das besser vergleichbar, ist das ein total logischer Schritt und total toll anzugucken. Ich glaube, die Stimmung ist auch immer super da vor Ort. Da wird auch ähnlich wie beim Beachvolleyball gute Musik gespielt. Ich habe das damals in Birmingham gesehen bei den World Games, als unsere Frauen gewonnen haben. Grandios. Also wirklich jeder, der das mal sehen kann, sollte sich das mal angucken. Nächster Schritt, nächster riesengroßer Schritt hoffentlich für Beachhandball ist 2029. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, aber dann ist auf jeden Fall noch mal ein großes Thema World Games in Karlsruhe. Bist du da noch am Start?
Ja, also ich meine, ich bin auch erst 24.
Du bist mit der Älteste, habe ich mir sagen
Ja,
lassen.
das stimmt. Also nicht mit der Älteste, aber ich bin auf jeden Fall beim Team alt. Wir haben mit Robin John einen Spieler, der ist weit über dem Altersdurchschnitt mit 34 Jahren. Und danach kommt so eine Fraktion aus 3, 4 Spielern, die sind 24, 25. Und dann haben wir noch unsere junge Garde, sage ich mal, die alle erst Anfang 20 oder mit Jannis Herr sogar tatsächlich erst vor kurzem 18 geworden ist. Von dem her, ja, also mein Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich Beachhandball zu spielen, weil auch mich die Sportart einfach unfassbar gecatcht hat. Und ja, man sagt immer, als Handballtorwart und dann wahrscheinlich auch als Beachhandballtorwart ist so die Blütezeit, die wirkliche Blütezeit, so mit 30. Von dem her glaube ich und hoffe ich, dass ich für Karlsruhe noch in einem absolut guten Alter bin, dass ich da auch dran teilnehmen kann.
Das sind doch gute Aussichten, aber darauf wollte ich auch hinaus. Ich habe natürlich ein bisschen geneckt damit, aber ihr seid eine super junge Truppe. Da werden sicherlich ein, zwei Leute aufhören, aber im Endeffekt wird, glaube ich, hoffentlich der Großteil zusammenbleiben für Karlsruhe und dann könnt ihr vielleicht zumindest wieder oben mitspielen. Und ich glaube, das würde dem Sport dann wirklich nochmal den finalen Schub geben, in Deutschland noch populärer zu werden. Aber bis dahin sind ja, glaube ich, auch noch einige andere Meilensteine, ne? Bestimmt nochmal eine EM, eine WM.
Ja, genau. Also Weltmeisterschaften sind immer alle 2 Jahre, Europameisterschaften alle 2 Jahre. Nächstes Jahr steht dann die Weltmeisterschaft in Kroatien an. Wir müssen einfach sagen, dass wir als Deutschland sowohl bei den Männern als auch vor allem bei den Frauen jetzt an der Weltspitze angekommen sind. Die Frauen schon 2, 3 Jahre früher. Wir, würde ich sagen, dass wir jetzt auch wirklich mit den 2 Titeln in der Weltspitze angekommen sind. Und das gilt es natürlich zu verteidigen. Also wir wollen ja jetzt keinen Millimeter kürzer treten, sondern tendenziell noch mal mehr draufbauen und noch mehr Leistung zeigen, dass es vielleicht nicht immer ins Shootout gehen muss in entscheidenden Spielen und dass wir ja einfach unsere Konstanz dann auch finden. Und man muss halt einfach sagen, dass es ja schwer ist, in die Weltspitze zu kommen, aber noch schwieriger ist, in der Weltspitze dann zu bleiben, wenn man der Gejagte ist. Und ja, von dem her ist es unser Ziel, da ja Turnier für Turnier einfach eine Medaille zu holen und im besten Fall dann halt auch jedes Mal eine Goldmedaille. Und das wird unser Anspruch sein. Dafür trainieren wir jetzt auch das Jahr über, dass wir dann bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr dann eben ja wieder ganz oben stehen. Und das zieht sich dann wahrscheinlich Jahr für Jahr dann durch bis eben zu den World Games in Karlsruhe.
Hast du nach deiner Rückkehr nach Deutschland oder vielleicht sogar auch noch in China vor Ort andere Sportarten verfolgt?
Leider nicht. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr schade gewesen. Wir hatten einen sehr, sehr guten Austausch, zum Beispiel mit den Faustballern, die uns ein, zwei Mal unterstützt haben bei den Spielen, die zuschauen konnten. Für uns war das leider kein Thema, weil wir einerseits ganz früh angefangen haben, wo noch keine anderen Sportarten eben, ja, oder Wettkämpfe stattgefunden haben. Andererseits muss man halt auch einfach sagen, dass man vor Ort sehr auf seinen Wettbewerb sich fokussieren muss, weil man sonst ganz, ganz leicht eben abdriften kann, um dann halt wirklich den Fokus zu verlieren und dann ja nicht seine bestmögliche Leistung zu zeigen. Das war sehr, sehr schade. Plus man muss natürlich auch sagen, dass halt die Wege auch zu den anderen Venues immer über eine Stunde gedauert hätten, sodass wir halt auch da einfach keine Zeit gefunden haben, andere Sportarten zu schauen, obwohl mich das unfassbar interessiert hätte und es auch unfassbar gerne gemacht hätte. Aber ja, konnten wir leider nicht machen.
Ist, glaube ich, gar nicht schlimm, ist total verständlich. Ihr seid total schnell auch wieder abgereist, sozusagen, weil ich glaube, auch gerade insbesondere bei den Frauen geht die Liga jetzt auch schnell wieder los, bei den Männern aber sicherlich auch. Also auch die Hallenhandball-Bundesliga oder die Saison, je nachdem, wo man spielt. Insgesamt 17 Gold, 14 Silber, 14 Bronze, Platz 2 im Medaillenspiegel und das ist auch mal ganz wichtig hier bei uns bei Team Deutschland, 41 Plätze 4 bis 8. Also 41 Mal waren wir auf den Plätzen 4 bis 8. Das heißt immer mindestens Viertelfinalteilnahme. Da sind dann auch ganz viele persönliche Bestleistungen und so dabei. Es sind nicht nur die Medaillen, auch da sind wir super stark und sind auch super stolz drauf, weil es ist auch noch eine Medaille mehr, als wir damals in Birmingham hatten. Klar, die Chinesen waren dieses Jahr super stark. Die sind natürlich auch in allen Sportarten angetreten, da haben, glaube ich, auch überall vorher nochmal ordentlich reingebuttert. Bin ich gespannt, ob das in Karlsruhe auch noch so ist. Wenn, dann ziehe ich da meinen Hut. Wenn nicht, sind wir da vielleicht wieder oben im Medaillenspiegel. Genau. Wir gehen mal ganz kurz rein, was noch so passiert ist. Wir hatten letzte Woche schon ganz viel erzählt. Ich arbeite hier so ein bisschen ab. Es be wurde beendet mit einem total tollen Erfolg, so ähnlich wie bei euch. Was natürlich total cool ist, ist über das ganze Turnier, so ein Turniermodus, also Mannschaftssportarten, Faustball. Aber worauf ich hinaus will, Kanupolo. Da haben wir Doppelgold geholt. Bei den Männern war das fast zu erwarten. Die sind auch schon seit Jahren Weltspitze. Bei den Frauen war es ein bisschen überraschend. Auch die haben Finale und Halbfinale an einem Tag gespielt. Vom Halbfinale war auch schon so, oh ja, mal gucken, da muss schon alles zusammenkommen, aber die haben Doppelgold geholt am Ende. Unter den Augen auch der Staatsministerin für Sport, Christiane Schändelein, die war auch da. Inline-Speedskating gab es 3 Medaillen, unsere Faustballmänner haben Silber geholt, die Frauen Bronze, beim Billard gab es 3 Medaillen, Beachhandball haben wir gesagt, Gold und Silber. Kickboxen haben wir Silber geholt mit Stefanie Megerle. Und. Ich zähle das jetzt alles so auf hintereinander, weil da nochmal, finde ich, die Vielfalt total klar wird. Und eine Medaille, wo ich jetzt Vielfalt anspreche, liegt mir ganz besonders am Herzen. Nämlich eine Besonderheit bei den World Games ist auch in Birmingham damals, war Rollstuhlbasketball dabei. Und dieses Jahr war Para-Jiu-Jitsu dabei. Also da sind auch immer Parasportarten dabei, um denen auch diese Bühne zu geben. Und da gibt es dann verschiedene Klassen. Und wir haben Silber geholt mit Christine Jahn und Alessandro Schober in der Disziplin Mixed Duo Para-Physical. Da geht es um körperliche Einschränkungen. Und in dem Fall fehlt Christine ein Arm. Und das war also mit fast das Emotionalste, was ich gesehen habe bei diesen World Games. Nike Hünicke und Julia Paschkewitsch haben Gold gewonnen im Mixed Duo Para Visual. Nike sieht nur noch unter 10, hat nur noch unter 10% Sehvermögen. Und die machen so einen Showkampf also Julia gibt Nike dann Anweisungen und es sieht aber trotzdem so aus, als ob die richtig miteinander kämpfen würden. Das ist total crazy. Das ist super geil, dass wir da so erfolgreich waren und Gold geholt haben und hat auch meinen Horizont. Ich würde sagen, ich bin sehr sportbegeistert, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall begeistert. Moritz, du konntest nichts anderes sehen, aber wenn du das so hörst, welchen Sport würdest du da machen, wenn du nicht Beachhandballer wärst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne bei den Bällen bleiben und ich glaube, ich würde auf jeden Fall mal gerne Faustball ausprobieren. Ich finde, die Sportart hat es mir unfassbar angetan. Es sah unfassbar cool aus. Ja, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ausprobieren, wenn ich die Zeit dazu hätte.
Deutschland auf jeden Fall auch eine Faustball-Nation, auch wenn es
Ja.
jetzt dieses Jahr nicht Gold war. In Birmingham vor 3 Jahren, 2022, war es Doppelgold auch. Immer noch sehr erfolgreich. Die hatten auch einen Umschwung in der Mannschaft. Da sind einige Leistungsträger gegangen. Bin ich auch sehr gespannt, was dann in Karlsruhe geht. Ja, World Games 2025, it's a wrap, würde ich sagen. Wir werden jetzt die nächsten Wochen noch ganz viel posten, was so übrig geblieben ist. Wir haben so viel auf den Kameras festgehalten und ihr habt immer fleißig Interviews gegeben. Da kann ich auch nur empfehlen, schaut mal rein auf YouTube, gebt einfach ein Moritz Eber Team Deutschland Interview oder so. Moritz hatte keine Stimme mehr. Also ganz wenig Stimme auf jeden Fall nur noch vom ganzen Jubel wahrscheinlich.
Das
Zusammen
stimmt.
mit wem hast du im Interview?
Lucy.
Mit Lucy Marie
Lucy Kretschmer.
Kretschmer. Genau. Ja, also. Schaut euch das an. Wir haben noch zwei andere Sport-Großereignisse, die wir kurz besprechen müssen. Es war Hockey-EM, es war eine Heim-EM in Mönchengladbach. Ich hoffe, wir haben letzte Woche Werbung dafür gemacht. Es waren ganz viele da oder haben sich zumindest angeguckt. Kennst du dich aus mit Hockey, Moritz?
Ja, also ich würde sagen, laienhaft. Natürlich schaut man es immer gerne bei Olympia an. Ich finde es auch eine unfassbar spannende Sportart. Aber ich habe kein Intensivwissen, sage ich mal, was das anbelangt. Ich weiß nur, dass wir auch dort sehr, sehr erfolgreich gewesen sind und auch in der Vergangenheit gewesen waren.
Ja, so ist es. Und wo du Olympia sagst, wir hatten da noch eine Rechnung offen. Die Männer waren ja im Finale in Paris und haben da gegen die Niederländer gespielt. Und da gab es auch Shootout und dann gab es da so eine unschöne Szene. Die Niederländer haben sich da sehr gemein, möchte ich sagen, oder sehr offensiv gefreut. Niklas Wellen, der ist mittlerweile zurückgetreten, ist damals da sehr, sehr für seine Teamkollegen eingestiegen und auch laut geworden. Egal, wir waren zweimal im Finale, bei der Heim-EM, die Männer und die Frauen. Zweimal gegen die Niederlande, also auch schon eine super Konstellation. Und am Samstag haben die Männer gespielt. Da war das bessere Ende für uns. Das kann ich mal vorwegnehmen. Es war auch wieder Penalty-Shootout. Also auch wieder, es ist die Geschichte, die da geschrieben wurde, Wahnsinn. Aber wir waren super, super stark. Es war nämlich so, dass wir schon drei Penalties drin hatten. Die Holländer erst ein. Dann ist es am Ende 4:1 ausgegangen. Thies Prinz hat den letzten oder den entscheidenden Penalty dann reingemacht. Das war also die Revanche für Paris, würde ich sagen, die da geglückt ist. Nach der normalen Spielzeit war es noch 1:1. Die Deutschen hatten geführt, aber die Holländer hatten dann ausgeglichen. Hat alles mitgebracht. Ich war vom Fernseher. Magenta hat das übertragen. Wirklich super, super geil. Und am Sonntag waren dann die Danas dran, unsere Damen-Nationalmannschaft. Die hatten noch eine 5:1-Niederlage in der Vorrunde gegen Holland auf dem Deckel. Haben es auch nochmal super spannend gemacht. Es ist am Ende 1:2 ausgegangen aus unserer Sicht, also mit Silber für die Holländerin, aber die waren auch, also die sind so unglaublich stark. Und es war trotzdem, also man muss mal gucken, wo wir herkommen. Ja, wir sind im Endeffekt eine sehr, sehr gute Hockeynation. Bei der letzten EM, die war auch in Gladbach, 2023, haben die Damen noch Bronze geholt. Die Männer sind, ich glaube, im Viertelfinale ausgeschieden. Also, das ist auch gerade bei diesen Sportarten, die sonst immer nur zu Olympia den Fokus haben, super schwierig, da den Fokus zu halten und auch die Motivation so hoch zu halten. Da ist nämlich auch ständig eine EM, eine Hallen-EM, die spielen so viele Spiele und haben das jetzt wieder super gemacht. Tolle Ergebnisse unserer beiden Hockey-Nationalmannschaften. Und wie das so ist bei so emotionalen Veranstaltungen, sowieso schon Höhepunkten, würde ich sagen, und dann auch noch zu Hause, gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen Abschied danach. Und so haben sich unter anderem hat sich Mats Grambusch entschieden, zurückzutreten. Kapitän der Herren-Nationalmannschaft ist, glaube ich, seit 2014 dabei, hat 3 Olympische Spiele gehabt, 2 Medaillen geholt, in Rio Bronze und in Paris Silber. Absolute Legende. Sein Bruder, er hat auch noch einen Bruder, der ist noch in der Nationalmannschaft, aber Mats ist jetzt zurückgetreten. Die kommen auch noch aus Gladbach, also das war dann bewusst da eigentlich zurücktreten,
Ja.
sonst geht es gar nicht. Selin Oruç ist bei den Frauen zurückgetreten, auch die seit Rio schon dabei, hat Bronze geholt in Rio. Auch total emotionaler Abschied, die war auch total close mit Team Deutschland, hat da viel gemacht, war immer an unserer Seite. Lukas Windfeder ist zurückgetreten, also auch für den das letzte Spiel in der Nationalmannschaft. Und. Tolle Veranstaltung. Ja, ich glaube, es ist immer schön, sich so zu verabschieden. Ich meine, du hast jetzt auch keinen Abschied, Moritz, aber mit so einem Titel, EM-Titel in der Heimat, besser geht's nicht wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut nicht. Ich glaube, man sagt immer so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich meine, wenn man dann noch in EM-Titel in seiner Heimatstadt dann einfach gewinnt, das ist, glaube ich, es gibt kaum einen besseren und schöneren Abschied als das.
Letzter Sportler, letzte EM, Segel-EM. Hast du was mit Segeln am Hut, Moritz?
Ich komme zwar gebürtig vom Bodensee, weiß, dass viele meiner früheren Kameraden aus der Schule gesegelt sind. Ich persönlich habe aber oft das, außer zum Schwimmen, ich schwimme ganz gern, aber ansonsten ist Wasser sehr gemieden. Von dem her bin ich leider auch nicht unbedingt im Segeln beheimatet.
Ich habe es letzte Woche schon zugegeben, ich komme aus Kiel. Ich musste mich eigentlich auskennen, aber ich habe überhaupt keinen Plan. Ich kann auch nicht segeln und ich habe letzte Woche
Ja.
mit meinem Kollegen Jens hier rumgestammelt. Es ist immer so ein bisschen kompliziert, das wissen die Segler auch, das sagen die auch selber, mit den Klassen, die es da gibt. Ich habe das jetzt nochmal, ich muss es ablesen, sonst mache ich es falsch, aber also es war EM. EM im Ilka 7 und im Ilka 6. So, Ilka 7 ist der ehemalige Laserstandard, das sagt vielleicht auch einigen was. Und das ist eine technisch sehr einfach gehaltene Einmannklasse. Also man sitzt alleine im Segelboot, total standardisiert alles. Das ist weltweit sozusagen immer die gleichen Boote. Und da gewinnt wirklich, wer das beste Bootsgefühl hat, die beste Taktik. Die Klasse ist super anspruchsvoll, weil das einfach die meisten Leute segeln. So, das ist mal dazu. Und dann der Ilka 6, das ist vor allem die Bootsklasse, wo auch die Frauen olympisch segeln. Und das kann man einhändig segeln. Das ist da auch eine Besonderheit, ist aber im Endeffekt ein bisschen kleiner als das Boot bei Ilka 7. So, das vielleicht die mal grundlegenden Infos nochmal dazu. Wir haben da letzte Woche extrem rumgestammelt und wussten gar nicht Bescheid, was jetzt Ilka 6 und Ilka 7 ist. Es ändert sich auch relativ häufig, was jetzt olympisch ist und was nicht. Und dann heißt es auf Englisch natürlich immer noch anders. Dann heißt es Dinghy und Skiff. Und also für Nicht-Segler ist es ein bisschen kompliziert. Egal. Es war EM in Schweden, in Marstrand, in der Nähe von Göteborg. Keine Medaillen für Team Deutschland. Es kommt jetzt auch nochmal eine Aufzählung an Plätzen. Einfach, weil ich das wichtig finde, dass man die Namen mal hört, weil es könnten auch die nächsten Olympiasegler dabei sein. Überhaupt auch ein Platz 150 in einer Riesenflotte von 300 Seglern ist irgendwie aller Ehren wert. Ich fange mal vorne an. Ilka 7, da sind die Männer. Philipp Buhl, der war auch schon dreimal für Deutschland bei den Olympischen Spielen. War erfolgreichster Deutscher auf Platz 14, Justin Barth Platz 25, Julian Hoffmann Platz 41, Philipp Walkenbach Platz 46, Till Wanser Platz 85, Nico Naujok Platz 89, Johannes Neumann Platz 147 und Magnus Borchert Platz 150. Lange Aufzählung, aber wie gesagt, das ist, finde ich, immer nochmal ein kleines bisschen Wertschätzung, die wichtig ist. Ilka 6 bei den Frauen. Da war die erfolgreichste Deutsche auf Platz 43, Mirja Dohle, Hanna Andersson, Anders, nee, ist nicht Andersson, Anderssohn, auf Platz 49, Pia Conradi auf Platz 53, Pia Kuhlmann und Amelie Elstner auf Platz 60 und 61 und Jule Johanna Blank auf Platz 75. So, abgehakt. Abgehakt klingt so gemein, aber dafür ist meine Segelexpertise leider auch nicht groß genug. Aber wir haben schon gesagt, wir müssen uns unbedingt mal eine Seglerin oder einen Segler hier einladen und mal ein tieferes Gespräch darüber führen, weil das total spannend ist und total geil auch zu gucken. Zumindest im Fernsehen, vom Land aus ist es manchmal ein bisschen schwieriger. So, Moritz, was steht für dich an? Habt ihr noch Sandturniere dieses Jahr, Beachturniere? Bist du in der Halle wieder? Ich weiß, da gab es, glaube ich, ein paar Probleme mit Teamwechseln und so bei dir.
Ja.
Wie sieht's aus bei dir?
Also an sich ist unser Sommer vorbei. Es könnte jetzt sein, dass wir noch, vielleicht, das liegt aber noch nicht in unseren Händen, sondern das muss man noch geklärt werden, noch das Global Tour Finale in Brasilien spielen können. Ich glaube, das müsste Anfang November sein. Da muss man allerdings gucken, ob wir da die Einladung von der IHF noch annehmen oder nicht, aufgrund natürlich von Hallenverpflichtungen vieler unserer Spieler. Aber ansonsten ist das jetzt erstmal das Ende für 2025 für uns gewesen. Ich hatte, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Probleme mit meinem Vereinswechsel gehabt. Ich wäre eigentlich in die Schweiz zum HSC Kreuzlingen gewechselt, in die erste Schweizer Liga. Die mussten allerdings ja Anfang April eine Insolvenz anmelden. Von dem her stehe ich im Moment ohne Verein da. Fange aber jetzt Anfang September an, in der Schweiz zu arbeiten. Werde darauf jetzt erstmal in den ersten Wochen absolut meinen vollen Fokus drauf legen und werde mich natürlich andersweitig dann auch noch umschauen, ob ich dann einen Verein eben in der Schweiz finden werde, wo ich dann auch gut Handball spielen kann. Das ist so mein primäres Ziel. Natürlich will ich unbedingt auch weiter Handball spielen. Dafür bin ich Profi-Handballer genug, dass ich das auf jeden Fall weitermachen will, und dafür liebe ich die Sportarten, sowohl in der Halle als auch im Sand, viel zu sehr, um da jetzt zu sagen, ja, nee, da beschäftige ich mich jetzt nicht weiter damit. Und das ist natürlich mein großes Ziel, dass ich das dann jetzt schnellstmöglich eben schaffe.
Und Moritz, wir brauchen dich, deine Paraden, deine Emotionen, dein Jubel für den Beachhandball vom DHB, für Deutschland, für Team Deutschland. Spätestens in Karlsruhe, aber auch vorher noch bei euren Highlights, bei euren Höhepunkten. Vielen Dank für deine Zeit heute und alles Gute.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten zu können. Und ja, bis demnächst.